Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das vergessene Gotteshaus im Hinterhof. Ein Verein will die Reichenbach-Synagoge retten. Sie überstand als einziges jüdisches Gotteshaus in München die NS-Zeit. Nach der Eröffnung der neuen Synagoge droht sie jetzt zu verfallen. Hirschgeweih statt Weihrauch. Die katholische Kirche Saint-Eustache in Paris hat ein eigenes Parfum kreiert. Le Dieu Cerf, der Hirschgott, heißt der markante Duft und soll karitativen Zwecken dienen. Und symbolträchtige Tempeleröffnung in Varanasi. Indiens Premierminister Modi von der hindu-nationalistischen BJP weiht den Tempel höchstpersönlich wie ein Priester ein. Liberale Hindus und Muslime sind entsetzt. Das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. . 2006 eröffnete in München auf dem St. Jakobsplatz die neue orthodoxe Synagoge. Sie ist Teil des jüdischen Zentrums und mit ihrer zeitgenössischen Architektur ein Blickfang in der Münchner Altstadt. Damit hatte die alte Reichenbach-Synagoge in einem Hinterhof im Gärtnerplatzviertel ausgedient. Sie steht seitdem leer und droht zu verfallen. Doch die alte Synagoge ist das einzige jüdische Gotteshaus in München, das die Nazi-Deutschlandszeit überlebte. Ein Verein will das Gebäude retten und die Synagoge im Bauhausstil sanieren. Judith Leister hat mit der Initiatorin Rachel Salamander gesprochen.
Das Tolle an dieser Synagoge, wie die Zeitzeugen das damals beschrieben haben, waren die Farbeffekte. Diese Synagoge muss ein Farbenrausch gewesen sein. In einem Türkisblau, in einem Pastellgelb, in einem pompeianischen Rot. Und das ist das Sensationelle an diesem architektonischen Juwel gewesen.
Rachel Salamander steht in der Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße, weist auf kahle Wände, zeigt in den leeren Raum. Von der einstigen Pracht des 1931 eingeweihten Gotteshauses, das der Architekt Gustav Meierstein im Stil der neuen Sachlichkeit entworfen hat, ist nicht mehr viel zu sehen. Längst verschwunden ist das subtile Zusammenspiel der Wandfarben mit dem cremefarbenen Oberlicht und dem zart gefärbten Fensterglas, das im Inneren eine ganz eigene sakrale Atmosphäre geschaffen haben soll. Nur die klare Linienführung des rechteckigen Raums mit der Frauenempore erinnert noch an das ursprüngliche Bauhausdesign. Die kleine Schar der Überlebenden, neben ungefähr 50 zurückgekehrten jüdischen Münchnerinnen und Münchnern, vor allem Displaced Persons aus Osteuropa, hatte nach dem Krieg nicht die Mittel, den Originalzustand des zerstörten Synagogenraums wiederherzustellen. Dennoch war das provisorisch instand gesetzte Gebäude von 1947 bis 2006 die Hauptsynagoge der israelitischen Kultusgemeinde in München. Nachdem am Jakobsplatz die neue Ohel-Jakobs-Synagoge ihre Pforten geöffnet hatte, geriet das alte Gotteshaus in Vergessenheit. Bis eines Tages Rachel Salamander in der Nähe etwas zu erledigen hatte, nach dem Rechten sehen wollte und der klägliche Zustand des Gebäudes ihr einen Stich versetzte.
Da bin ich zutiefst erschrocken, als ich den Zustand durch die Fenster der Synagoge gesehen habe. Und bin emotional sofort in der Entscheidung gewesen, dass ich was unternehmen muss. Ich habe einen Verein zu gründen mit der Zielsetzung zur Rettung dieser Synagoge. Ich habe daraufhin den Rechtsanwalt von Jakubowitsch gefragt, ob er mitmachen würde. Er hat sofort zugesagt und dann haben wir das Projekt in der Kultusgemeinde vorgestellt.
Rachel Salamander, 1949 geboren in einem Displaced Persons Camp im bayerischen Deggendorf, besuchte selbst jahrzehntelang die Reichenbach-Synagoge. Sie erinnert sich noch an die Zeit, als der Rabbiner und die Herren mit Zylinder zum Gottesdienst erschienen, an den strengen Synagogendiener und an den Brauch des Taschlich am Nachmittag des jüdischen Neujahrsfests Rosh Hashanah. Beim Taschlich entleert man sinnbildlich die Taschen, um seine Sünden loszuwerden. Das geschah an einem Bach, der durch den kleinen Hof vor der Synagoge floss. Zu Taschlich gehen kann man nur an einem fließenden Gewässer, damit die Sünden weit weggetragen werden. Aber auch die Erschütterung der Synagogenbesucher beim gemeinsamen Totengedenken ist Rachel Salamander im Gedächtnis geblieben.
Innerhalb der Liturgie gibt es ja immer Gebete für die Toten, das sogenannte Kaddisch-Gebet oder das Hiskor-Gebet. Und das war unvergesslich für mich als Kind und Jugendliche, weil natürlich jeder, der hier betete, Angehörige, Familien zu beklagen hatten und diese Synagoge zu einem Schluchzen und zu einem Weinen geworden war, gerade an diesen Stellen, das war sehr bewegend und ist mir sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben.
1970 wurde die Gemeinde noch einmal von Gewalt erschüttert. Bei einem Brandanschlag auf das jüdische Altenheim im Vorderhaus starben 7 Menschen, alle Überlebende des Nationalsozialismus. Der Anschlag wurde nie restlos aufgeklärt. Jedoch geht man heute von linksextremen Tätern aus. Bereits die osteuropäischen Jüdinnen und Juden, die um die Jahrhundertwende nach München kamen und später die Reichenbach-Synagoge gründeten, waren vor Pogromen und politischen Verwerfungen geflohen. Neben dem liberalen und dem deutschen orthodoxen Judentum etablierte sich damit in München eine dritte Gruppierung, die am eigenen Ritus festhalten wollte. 1921 hatten 2 orthodoxe Betvereine das Grundstück in der Reichenbachstraße erworben. 1931, nach nur einem halben Jahr Bauzeit, wurde die Reichenbach-Schule, wie sie damals genannt wurde, eröffnet. Der Schriftsteller Shalom Ben-Chorin, 1913 in München als Fritz Rosenthal geboren, schrieb in seinen Lebenserinnerungen über das Gemeindeleben:
Vieles war aufgelockerter, spontaner als im Kreis der westjüdischen Orthodoxie, die sich in striktem Reglement an den Kodex der jüdischen Pflichtenlehre hielt, nicht aber das Brennen der chassidischen Frömmigkeit kannte.
Rachel Salamander und ihr Mitstreiter Ron Jakubowitsch wollen die Synagoge originalgetreu wiederherstellen, so wie sie Gustav Meierstein, der übrigens 1933 nach Palästina emigrierte, entworfen hat. Die Finanzierung ist zum großen Teil schon gesichert. 1/3 zahlt der Freistaat Bayern, 1/3 die Stadt München, 1/3 der Bund. 1 Million Euro fehlt noch. Rachel Salamander appelliert deshalb an alle, die an der Erhaltung jüdischen Erbes interessiert sind.
Es ist im Prinzip ein Restitutionsfall, hätte schon längst von der nichtjüdischen Seite übernommen werden müssen. Jetzt machen wir das. Und wichtig, dass es nicht nur Juden sind, sondern es ist für mich eine Bürgerinitiative, in der die Bürger der Stadt München Mitverantwortung übernehmen sollen. Wenn die Synagoge mal stehen wird, dann wird das für München eine riesige Bereicherung sein, nicht nur für die jüdische Gemeinde. Es ist ein Geschichtsdenkmal weit über das Nationale hinaus.
Ein Verein will die alte Reichenbach-Synagoge in München sanieren. Judith Leister hat die Initiatorin Rachel Salamander getroffen.
Thank you.
Wer denkt, in einer katholischen Kirche müsse es immer nach Weihrauch riechen, der sollte bald mal Saint-Eustache besuchen. In dem Gotteshaus mitten in Paris lernen die Besucher in diesen Tagen einen ganz anderen Geruch kennen. Die Kirche untersteht einem Orden, der ein eigens für die Kirche kreiertes Parfum vorstellt und verkauft. Es soll ein wenig wie kölnisch Wasser riechen und hat den Namen Le Dieu Serre. Der Hirschgott, abgeleitet vom Schutzpatron der Pfarrgemeinde Saint-Eustache. Der Erlös des Verkaufs soll karitativen Zwecken zugutekommen. Susanne Krause hat bei einem Besuch schon einmal eine Duftprobe bekommen.
Samstagnachmittags herrscht in Saint-Eustache reger Betrieb. Wobei, ungewöhnlich riecht in der Kirche eigentlich nichts, vor allem nicht unter der Corona-Maske. Und dennoch hat dieses Gotteshaus nunmehr seinen eigenen Duft, sagt Yves Trocherie. Der Pfarrer, ein Schmaler mit 50er voll jugendlichem Elan, zieht einen Flakon aus der Jacke hervor, versprüht einige Tropfen und schnuppert der Wolke hinterher.
C'est boisé, hein? Boisé frais.
Es riecht holzig, frisch, auf der Linie von Kölnisch Wasser. Der Duft erinnert an das berühmte Männerparfum Eau Sauvage, das Stand Pate. Es wirkt frisch und leicht. Als der Geistliche anfangs von dem Parfümprojekt erzählte, reagierte mancher in der Pfarrgemeinde eher konsterniert. Mittlerweile aber gäbe es schon zahlreiche Vorbestellungen, versichert der Pfarrer. Seine Botschaft scheint angekommen zu sein. Parfüm ist in allen Religionen sehr wichtig. Es dient als Opfergabe. Denken Sie nur an die Geschichte in der Bibel, wo eine Frau Jesus die Füße mit kostbarem Nahtwurzelöl benetzt und mit ihren Haaren trocken reibt. Bei einer Taufe sagt man, es gehe darum, dass die Person den guten Duft von Christus mit sich trage. Und zudem ist Weihrauch in der katholischen Liturgie sehr wichtig. Ich liebe Parfüm.
Et donc, voilà, j'aime beaucoup les parfums.
Ein Faible dafür habe er schon immer gehabt, gesteht Père Trocherie ein. Früher nutzte er selbst ein von seiner Großmutter offeriertes feines Duftwasser, bis er dann einem geistlichen Orden beitrat, dem der Oratorianer. Der gilt als sehr weltoffen und in der Kirche Saint-Eustache, die dieser Kongregation seit fast 100 Jahren untersteht, ist von diesem offenen Geist viel zu spüren. Regelmäßig finden hier Festivals statt. Seines Konzerte auf der hauseigenen Orgel, 20 Meter hoch, 8000 Orgelpfeifen, ein symphonisches Monster, so der Pfarrer. Seines Kunstausstellungen, Fotografie, Bildhauerei, moderne Malerei. In Saint-Eustache hängen Werke berühmter junger Künstler neben denen alter Meister. Die Idee, ein Parfüm für Saint-Eustache zu kreieren, gefiel mir auf Anhieb. Denn da wird gewissermaßen all das, was unsere Kirche an schöner Kunst zu bieten hat, um die olfaktorische Note ergänzt. Als Flakon dient ein dickwandiger, transparenter Glaswürfel mit braunem, auf Holz getrimmtem Verschluss. Verziert ist er mit der Zeichnung eines Hirschkopfs mit mächtigem Geweih. Aus dessen Mitte erwächst ein hohes, schmales Kreuz. Le Dieu Serre, der Hirschgott. Der ist vielfach in der Pariser Pfarrkirche abgebildet. Eine Anspielung auf ihn findet sich auch auf dem neuen, erst kürzlich installierten Hauptaltar. Ein länglicher Kubus aus dunklem Holz. Auf der Frontseite unter Glas eingelassen ist ein Wandteppich aus dem 18. Jahrhundert, ein Geschenk der Herzogin von Orléans an Saint-Eustache. Die mit Glasperlen, Gold und Seidenfäden aufwendig gestaltete Stickerei zeigt einen paradiesischen Garten. Ein Medaillon im Zentrum, das Opferlamm.
Alors c'est un jardin un peu comme, vous savez, Saint-Eustache, c'était un légionnaire romain.
Das Motiv bezieht sich auf unseren Schutzpatron, auf Saint-Eustache. Das war ein römischer General, der bei einer Jagd im Wald plötzlich auf einen mächtigen Hirsch stieß. Der trug ein Kreuz in seinem Geweih. Das ist dieselbe Legende wie bei St. Hubertus, die vom Hirschgott. Genau deshalb haben wir unser Parfüm so getauft. Als der Legionär den Hirsch erblickte, konvertierte er unmittelbar zum Christentum. Und weil er dann den Schwur auf den römischen Kaiser verweigerte, kam er als Märtyrer um. Was mich an Saint-Eustache interessiert, ist seine Beziehung zur Natur. Nicht umsonst ist unsere Kirche aus einem Wald von Säulen erbaut. Initiiert wurde das Parfümprojekt vom Leiter der Pfarrverwaltung, der einen Freund für die Idee gewinnen konnte, Etienne de Swart, ein Experte. Jahrelang entwickelte de Swart neue Duftnoten für den französischen Luxuskonzern LVMH, bis er sich 2006 mit einem eigenen Geschäft in Paris selbstständig machte, mit Kreationen, die er in Auftrag gab. Ein Grenzgänger, der sich spontan für die Idee eines Duftwassers für Saint-Eustache begeisterte. Ich habe diese Kirche Mitte der 1980er Jahre kennengelernt. Damals kam ich gerade aus Neukaledonien nach Frankreich und fühlte mich etwas verloren. Es war die Zeit, als die homosexuelle Gemeinde voll von AIDS getroffen wurde. Die einzige Pfarrei, die sich damals dem Leid der AIDS-Kranken öffnete, war Saint-Eustache. Deshalb hängt dort direkt neben einem Bild von Rubens ein Triptychon des Pop-Art-Künstlers Keith Haring, der an AIDS gestorben ist. Saint-Eustache steht für mich für den Zusammenstoß unterschiedlicher Welten, für einen offenen Geist. Meine Kinder waren dort im Katechismusunterricht. Ralf Schwieger hat ein halbes Jahr an Le Dieu Serre gearbeitet. Der Deutsche ist eine bekannte Nase, wie Parfümmacher genannt werden. Er schuf unter anderem Düfte für Hermès und Yves Saint Laurent. Als de Swart ihn mit dem Hirschgott-Projekt beauftragte, war beiden gleich klar, ein Hauch von Weihrauch komme nicht in Frage, zu plakativ. Ralf Schwieger wählte einen Eichenmusduft als Grundnote.
Also wenn ich Musduft rieche, dann denke ich an Menschen, an Menschenhaut.
Aufgehellt wird der holzige Ton mit Zitrusnoten, Bergamott, Orangenblüte, Clementine.
Eine andere Idee, die wir noch hatten, war Rosenduft da hineinzubringen, weil Saint-Eustache ist ja nun eine heilige Person und häufig im Mittelalter, wenn Grabgruften aufgemacht wurden und da ein Rosenduft entgegenströmte, war es dann ein Zeichen, dass diese Person heilig war und also nicht korrumpiert. Der Leib war intakt und das war dann ein Zeichen der Heiligkeit. Also das fand ich einen interessanten Aspekt. Also ich habe ein wenig echtes Rosenöl in diese Komposition eingebracht, aber das ist dann auch nur für die wirklichen Genießer, die das herauserkennen können.
Das Parfüm von Saint-Eustache sei ein universeller Duft, versichert Schwieger. Und der Hirschgott steht im Dienst einer Mission, so Pfarrer Yves Trocherie.
C'est un parfum qui est créé également pour soutenir.
Das Parfüm wurde auch als eine Art Mittel für einen guten Zweck entwickelt. Etienne de Swart überlässt unserer Pfarrei 1000 Flakons. Die werden wir nicht verkaufen, sondern gegen eine Spende abgeben. Mit dem Erlös finanzieren wir unsere Armenspeisung. Denn jedes Jahr im Winter verteilen wir hier täglich eine komplette warme Mahlzeit an Bedürftige, an Obdachlose, alte Studierende. Im letzten Jahr kamen wir auf 30.000 Mahlzeiten. Sollte sich Le Dieu Serre zu einem Renner entwickeln, könnte Père Trocherie in der Kirche Saint-Eustache ein lang gehegtes Projekt umsetzen. Eine Ausstellung moderner Kunst, die sich speziell an Obdachlose wendet.
Ein Parfum für einen guten Zweck. Susanne Krause berichtete über eine Duftkreation der Kirchengemeinde Saint-Eustache in Paris.
Thank you.
Seit 2014 ist Narendra Modi Premierminister in Indien. Er gehört der indischen Partei BJP an, der politische Arm des Hindu-Nationalismus. Anhänger dieser Ideologie streben eine Vormachtstellung der Hindus an. Mehr noch, sie träumen von einer möglichst homogenen Nation der Hindus in Indien, in der vor allem Muslime keinen Platz haben. In der Vergangenheit hat es immer wieder Pogrome gegen Muslime in Indien gegeben, die Hindu-Nationalisten initiiert hatten und Politiker der BJP nicht verhinderten. In der Stadt Varanasi hat Premierminister Modi jetzt symbolpolitisch in Rekordzeit einen hinduistischen Tempelbezirk gebaut. Varanasi ist eine der ältesten Städte Indiens und ist den Hindus heilig. Gestern ist Modi dorthin gefahren, um den Tempel höchstpersönlich einzuweihen. Peter Hornung war für uns dabei.
Sie singen und sie jubeln dem Premierminister zu. Doch der Politiker Narendra Modi beginnt seine Rede eher wie ein Priester.
Hare, Hare, Mahadev.
Überall ist Lord Shiva, Sieg der Mutter Annapurna, Sieg der Mutter Ganga. Mit religiösen Formeln beginnt die Rede des indischen Premierministers hier in Varanasi am heiligen Fluss Ganges. Innerhalb von 2,5 Jahren hat Modi einen neuen Tempelbezirk errichten lassen, um den bedeutenden alten Kashi Vishwanath-Tempel herum. Hohe Mauern, weite Höfe und ein Korridor vom Ganges hoch zum Tempel. In unseren heiligen Schriften heißt es, dass man von allen Fesseln befreit wird, sobald man Kashi betritt. Der Segen von Lord Vishveshwara, eine übernatürliche Energie, erweckt unsere innere Seele, sobald wir hierher kommen. Umgerechnet 40 Millionen Euro hat das religiöse Bauwerk gekostet. Bis zu 70.000 gläubige Hindus pro Tag können nun zunächst ihr rituelles Bad im Ganges vollziehen und dann am Kashi-Tempel beten. Varanasi ist der Wahlbezirk von Premier Modi. Hier finden voraussichtlich im Februar und März die Wahlen zum Landesparlament von Uttar Pradesh statt, dem mit 200 Millionen Einwohnern größten indischen Bundesstaat, den Modis hindu-nationalistische Partei BJP schon bisher regiert. Ein Premier, der einen Hindu-Tempel mit religiösem Pomp eröffnet, das ist für die 40 Millionen Muslime in Uttar Pradesh ein Signal der Ausgrenzung. Wenn Modi über die muslimischen Herrscher in Indiens Geschichte spricht, befürchten sie, er meint auch die Gegenwart. Die Invasoren haben diese Stadt angegriffen und versucht, sie zu zerstören. Die Geschichte der Grausamkeiten des Herrschers Aurangzeb und seines Terrors ist Zeugnis davon. Er versuchte, die Zivilisation mit dem Schwert zu verändern, die Kultur mit Fanatismus zu zerstören. Aber der Boden dieses Landes ist anders als der Rest der Welt. Die Eröffnung des neuen Kashi-Tempelbezirks durch den indischen Regierungschef sehen nicht nur Muslime als Affront, sondern auch liberale Hindus wie Amitabh Bhattacharya. Wenn es religiöser Hass ist, dann ist es eine Gefahr für die Kultur dieser Stadt. Denn diese Stadt ist im Grunde eine Stadt des Friedens. Und es ist die Stadt der Toleranz. Intoleranz ist kein Bestandteil der Kultur von Varanasi. Und was für die Stadt gelte, gelte auch für ganz Indien, sagt Bhattacharya. Doch er habe Hoffnung, sagt er. Auch diese politische Aggression ist eine sterbliche Realität. Diese neue Philosophie und ihre Philosophen werden auch irgendwann gehen müssen, früher oder später. Lasst uns hoffen, dass es bald ist.
Sagt ein Kritiker des Hindu-Nationalismus in Indien. Peter Hornung berichtete über die symbolträchtige Einweihung eines Hindu-Tempels durch Premierminister Modi. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz. Nach den Nachrichten kommt die Agenda. Das Thema dort: Mein Afghanistan, wie Bundeswehrangehörige auf ihren Einsatz zurückblicken. Jürgen Wiebicke ist live im Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam-Schwielowsee. Und noch ein Hinweis: Heute Abend hören Sie von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Der Gottsucher am Schreibtisch. Vor 550 Jahren starb der Bestsellerautor Thomas von Kempen.